Info 3 Mittag.
Statt 24 Jahre Haft, Freispruch. Das Jugoslawien-Tribunal fällt im Berufungsprozess um den ehemaligen kroatischen General Gotovina ein erstaunliches Urteil. Gefechte trotz Waffenruhe. Im Gazastreifen gehen die gegenseitigen Angriffe weiter. Israel zieht 16.000 Reservisten zusammen. Kein Atomstrom mehr ab 2029. Die Grünen reichen ihre Ausstiegsinitiative ein. Und das Wetter, auch morgen gibt's Nebel mit einer Obergrenze von 600 Metern. Sonst wird es recht sonnig. Am Mikrofon Daniel Hubacher und Andi Lüsche.
Das UNO-Kriegsverbrechertribunal hat den kroatischen Ex-General Ante Gotovina freigesprochen. Ebenso den Ex-General Mladen Markac. Die beiden waren letztes Jahr wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit gegen die serbische Bevölkerung in Kroatien verurteilt worden, zu 24 bzw. 18 Jahren Haft. Das Berufungsgericht kam nun zum Schluss, es sei nicht erwiesen, dass die Vertreibung von 200.000 Serben von ihnen geplant worden war. Die gegenseitigen Angriffe zwischen der israelischen Armee und Palästinensern sind auch während des Besuchs des ägyptischen Ministerpräsidenten Kandil weitergegangen. Zuvor hatte Israel eine Waffenruhe während des Besuchs angekündigt. Nachdem sich beide Seiten nicht daran hielten, reiste Kandil vorzeitig wieder ab. Ministerpräsident Kandil hatte sich im Gazastreifen mit Vertretern der Hamas getroffen. In der Schweiz haben die Grünen und weitere Organisationen ihre Volksinitiative für den Atomausstieg eingereicht. Sie hat rund 125.000 Unterschriften. Das Begehren verlangt maximale Laufzeiten für alle AKW und ein Verbot neuer Kernkraftwerke. Das Werk Betznau soll ein Jahr nach Annahme der Initiative außer Betrieb genommen werden. Für die übrigen Reaktoren legt das Begehren die Laufzeit auf 45 Jahre fest. Das letzte Kernkraftwerk würde damit im Jahr 2029 abgeschaltet. Die Schweizerinnen und Schweizer wollen das Rauchverbot nicht weiter verschärfen. Das hat das Stimmvolk im September klargemacht. Nun zeigt eine Analyse des Forschungsinstituts GFS Bern, dass selbst viele Nichtraucher gegen die Vorlage waren. 60% von ihnen lehnten die Initiative ab. Bei den Rauchern waren gar 90% dagegen. Schweizer Wirtschaftsverbände machen sich stark für den freien Personenverkehr. Zu ihnen gehören der Verband der Arbeitgeber, der Gewerbeverband und der Wirtschaftsdachverband Economie Suisse. 10 Jahre nach der Einführung der Personenfreizügigkeit mit der Europäischen Union habe sich gezeigt, die positiven Seiten würden überwiegen. Die Schweizer Wirtschaft sei seither überdurchschnittlich gewachsen, ohne an Wettbewerbsfähigkeit verloren zu haben. Negative Folgen wie überfüllte Züge, Wohnungsnot oder Zersiedelung fielen weniger ins Gewicht. Zusammen wollen die Wirtschaftsverbände deshalb gegen alle Initiativen antreten, die die Zuwanderung beschränken wollten. Der größte Stahlhersteller der Schweiz, Schmolz und Bickenbach, macht Verluste. Nach den ersten 9 Monaten sind es rund 29 Millionen Franken. Wie das Unternehmen in Emmenbrücke mitteilt, ist auch der Umsatz gesunken um 7% auf 3,4 Milliarden Franken. Insbesondere die Schuldenkrise in Europa und der Preisdruck bei Stahlprodukten würden belasten. Zu den Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.543 Punkten, minus 0,5%. Der Euro wird zu 1.2045 gehandelt, der Dollar zu 94,64 €.
Info 3 Mittag. Die Themen.
Wie kommt es, dass einer als Kriegsverbrecher zu 24 Jahren verurteilt wird und ein Jahr später freigesprochen wird? Wie lebt es sich in Tel Aviv, wenn sich der Gaza-Konflikt nicht mehr nur auf den Süden Israels beschränkt, sondern auch die Großstadt erreicht? Und wie begründen die Grünen ihre Atomausstiegsinitiative, jetzt da die Angst vor der Atomenergie nicht mehr bei allen ein so zentrales Thema ist? Das fragen wir gleich. Jetzt zuerst aber der Blick auf Wetter und Verkehr.
Bis morgen Abend hat es über dem Flachland Nebel und Hochnebel, mit Obergrenze heute bei 800 und morgen bei 600 Metern. Der Nebel löst sich nur teilweise auf. Sonst ist es meist sonnig. Die Temperatur im Nebel um 5 Grad, sonst bis 13 Grad. Die RS3 Verkehrsinformation von 12.05 Uhr in der Region Bern auf der A1 Richtung Bern. Zwischen Kirchberg und der Verzweigung Schönbühl stocken der Verkehr wegen eines Unfalls. Und in der Region Zürich auf der A53 in Wiel Richtung Brüttiseller Kreuz stocken der Verkehr.
Info 3 Mittag.
Da staunt der Laie. Das UNO-Jugoslawien-Tribunal verurteilt also zwei Kroaten zu sehr hohen Haftstrafen, weil ihnen Kriegsverbrechen nachgewiesen worden waren. Heute verlassen sie Den Haag als freie Männer, weil ein Berufungsgericht sie freigesprochen hat. Ich bin jetzt mit Elsbeth Gucke verbunden. Sie hat für uns die Prozesse am Jugoslawien-Tribunal verfolgt. Elsbeth Gucke, wie kann einer als Kriegsverbrecher verurteilt werden und dann ein Jahr später ein Freispruch?
Die Berufungsrichter, die haben einfach eine ganz andere Meinung. Und zwar befanden sie, dass die vorhandenen Beweise, Beweise, dass die erstens nicht stichhaltig sind und dass sie zweitens von den Richtern in erster Instanz, dass diese Beweise falsch interpretiert wurden. Es geht dabei in erster Linie um die Artillerieangriffe, die Berufungsrichter jetzt einfach anders bewerten. Ante Gotovina und Mladen Markac, die mussten sich ja für die Vertreibung der serbischen Bevölkerung in Kroatien, in der Krajina verantworten für die sogenannte Operation Sturm im Jahr 1995.
Also das heißt, die beiden trifft nun also keine Schuld für diese ethnischen Säuberungen in diesen Dörfern?
So sieht es aus. Die Richter der ersten Instanz, die haben Gotovina und Markac deswegen zu 24 respektive 18 Jahren verurteilt, weil sie es als bewiesen erachteten, dass die beiden zusammen mit dem verstorbenen kroatischen Präsidenten Franjo Tudjman eine kriminelle Organisation gebildet haben und als solche kriminelle Organisation die Vertreibung der serbischen Bevölkerung in Südkroatien beschlossen habe. Für die Berufungsrichter sieht es heute ganz anders aus. Die sagen, dass der Tatbestand dieser kriminellen Organisation, der sei überhaupt nicht bewiesen. Und abgesehen davon hätten auch sogar die Expertenzeugen das Artilleriefeuer auf die Dörfer nicht zweifelsfrei interpretieren können. Und deshalb fegten sie die Beweise vom Tisch und sprachen die beiden Kroaten frei. Allerdings, das muss man doch noch betonen, so eindeutig war das Urteil nicht. Zwei von den fünf Berufungsrichtern hatten eine andere Meinung.
Also es ist ein Fall von in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Aber das ist eine enorme Schlappe für Den Haag, oder nicht?
Es ist wirklich, für die einen ist es eine Schlappe. Ich meine, in Kroatien wird man natürlich jubeln. Die finden, dass es auf diese Weise ein fairer Prozess war. Ich habe vorhin kurz mit Stefan Wespi gesprochen. Das ist ein Schweizer Ankläger, der während des Prozesses gegen Gotovina Teil des Anklageteams war. Und ja, er sagte mir, das Urteil zeige halt auch einfach, wie komplex Artillerieattacken seien, respektive wie schwierig es sei, dies vor Gericht zu beweisen. Und so gesehen, ja, sie haben recht, die Berufungsrichter, die haben wirklich im Zweifel für den Angeklagten, für die Angeklagten gehandelt.
Hat denn dieses Urteil jetzt in Den Haag bereits Reaktionen ausgelöst?
Sie können sich vorstellen, es hat doch einigen Aufruhr gegeben heute Morgen. Da wurde auf der Zuschauertribüne laut gejubelt und im Innern des Gerichtssaals haben sich die Anwälte und ihre Mandanten umarmt. Bei der Anklage gab es jedoch lange Gesichter. Die hat bisher noch nicht reagiert, aber ich nehme an, dass bis in ein paar Tagen sicher Chefankläger Serge Brammetz reagieren wird.
Besten Dank, das waren Informationen aus Den Haag von Elsbeth Gucke.
Info 3 Mittag.
Israel hat wegen des Gaza-Konflikts nun also 16.000 Reservisten zu den Waffen gerufen. Offenbar sind auch Panzer und anderes schweres Geschütz auf dem Weg in den Gazastreifen am Mittelmeer. Israel droht seit Mitte Woche mit einer Bodenoffensive gegen militante Palästinenser. Ich fragte die Journalistin Gisela Dax in Tel Aviv, ob eine Bodenoffensive denn unmittelbar bevorstehe.
Also man sieht Bilder von Reservisten, die wohl tatsächlich sich an der Grenze zum Gazastreifen versammeln. Die Rede ist auch, dass man möglicherweise auf 30.000 die Zahl der einziehenden Reservisten aufstocken könnte. Aber im Augenblick ist noch nicht die Rede von einem tatsächlichen Einmarsch in den Gazastreifen, um da an die Waffen heranzukommen. Ob es tatsächlich dazu kommt, ist eine andere Frage. Ob es nur eine Drohgebärde ist oder ob man das wirklich vorhat, ob es Teil eines militärischen Planes ist, das wird sich zeigen. Es kann gut sein, dass der Verteidigungsminister Barak da noch anderes vorhat, ohne dass die Bevölkerung das genau weiß.
Also vielleicht nur eine Drohgebärde. Trotzdem, was ist denn das Ziel der Israeli? Was möchten sie erreichen, zum Beispiel mit einer Bodenoffensive?
Das ist auch der Grund, warum diese Militäroffensive große Unterstützung der Bevölkerung im Augenblick noch hat. Sozusagen einfach an die Waffen und an die Abschussrampen der verschiedenen Raketen ranzukommen. Anscheinend kann man das nicht nur genau aus der Luft machen, sondern muss da selber reingehen. Also im Grunde die Hamas militärisch, so gut es geht, nicht völlig zu entwaffnen, aber zumindest ziemlich radikal zu entwaffnen.
Sie selber leben in Tel Aviv. Wir hören, dass zum ersten Mal auch dort Raketen aus dem Gazastreifen eingeschlagen haben. Wie erleben Sie diese unsicheren Zeiten?
Ja, das war schon keine angenehme Situation, gestern so um kurz vor 6 Uhr in Tel Aviv diese Sirene zu hören. Bisher kannte man eigentlich dieses Szenario wirklich immer nur aus dem Süden des Landes und hat es von Tel Aviv aus, obwohl man ja nur wirklich 30, 40, 50 Kilometer entfernt ist, als was sehr Entferntes betrachtet, nämlich die Bevölkerung, die im Süden des Landes halt in die Treppenhäuser läuft oder in einen Schutzbunker oder sich eben sonst hier auf der Straße auf den Boden legt, um die Hände über den Kopf zu tun, um sich vor einem möglichen Raketeneinschlag zu schützen. Das hat es in Tel Aviv seit 1991 nicht mehr gegeben und war schon einfach eine neue Dimension, die dadurch erreicht war. Also Tel Aviv war gestern Abend leer. Die Leute waren sehr diszipliniert. Heute Morgen haben sich da viele Leute darüber unterhalten, wie hat sich Tel Aviv verhalten. Also früher hat man da oft weitergefeiert, man war weiter im Café und da waren hier die Cafés und Restaurants abends alle leer, weil man halt auch nicht wusste, wird das jetzt die ganze Nacht so weitergehen, muss man immer wieder aufstehen, die Kinder aus dem Bett holen, sie in Sicherheit bringen. Was eben tatsächlich die Bevölkerung im Süden seit Jahren immer mal wieder und in den letzten Wochen und Monaten sehr regelmäßig machen musste.
Also die Leute sind verunsichert.
Ja, Tel Aviv, das so als das pulsierende Herz wirklich Israels gilt, dass das einfach in Reichweite plötzlich ist, ist einfach neu.
Sagt die Journalistin Gisela Dax.
Info 3 Mittag.
Der Atomausstieg ist zwar beschlossen, aber so sicher, dass die Schweiz tatsächlich aussteigt, ist es nicht. So sehen es die Grünen und wollen den Ausstieg deshalb vom Volk besiegeln lassen. Heute haben sie die entsprechende Initiative eingereicht. Nur der Weg zur Energiewende ist ein steiniger und gleichzeitig verblasst die Erinnerung an die Atomkatastrophe von Fukushima. Wird die Initiative für die Grünen vielleicht sogar zum Eigentor? Christian von Burg.
Die Angst der Schweizer Bevölkerung vor einem Unfall in einem Atomkraftwerk ist gesunken. Sie ist unterdessen wieder so groß wie vor Fukushima. Ist es für die Grünen also nicht ein großes Risiko, eine Atomausstiegsinitiative vors Volk zu bringen? Regula Ritz, die Co-Präsidentin der Grünen, sieht das nicht so.
Das größte Risiko ist genau das, dass eben vergessen wird, dass diese AKWs, die alten AKWs, nun vom Netz müssen. Denn je länger sie laufen, desto größer wird die Gefahr für die Bevölkerung.
Die Grünen verlangen deshalb mit der Atomausstiegsinitiative, die sie heute eingereicht haben, verbindliche Laufzeiten für die Atomkraftwerke. Betznau soll schon ein Jahr nach Annahme der Initiative vom Netz. Die übrigen Anlagen sollen insgesamt eine Laufzeit von maximal 45 Jahren haben. Wie weit der Strom bis dann aus erneuerbaren Energien gedeckt werden kann, ist aber unklar. Bastian Giraud, Vizepräsident der Grünen, gibt sich überzeugt, trotz dieser offenen Frage eine Mehrheit beim Schweizer Volk zu finden.
Es gibt natürlich schon auch Herausforderungen, die man angehen muss, aber es gibt auch ganz viele Lösungen und es gibt auch ganz viele Erfolgsbeispiele. Wir haben sowohl in der Windenergie als auch in der Solarenergie haben wir starke Verbesserungen der Technologie. Und wenn ich auch bei den städtischen Elektrizitätswerken schaue, dann überwiegen die Chancen, die man sieht, als die Risiken.
Und dennoch, es gibt verschiedene Anhänger der Atomenergie, die sich jetzt schon auf die Abstimmung freuen. Denn sie sind sich sicher, dass die Angst der Bevölkerung vor einem zu schnellen Ausstieg größer ist als die Angst vor der Atomenergie generell. Und es gibt auch Kritiker der Kernenergie, die die Atomausstiegsinitiative der Grünen für taktisch nicht geschickt halten. SP-Mann Erik Nussbaumer etwa, der Präsident der Nationalrätlichen Energiekommission, möchte die Frage der Laufzeitbeschränkung lieber im Parlament regeln. Giraud gibt sich gelassen.
Wenn jetzt Erik Nussbaumer findet, man solle keine Initiativen machen und er mischelt das lieber im Parlament, das ist eine Person, die das sagt, die SP selber unterstützt klar diese Initiative.
Was Schiro nicht sagt, natürlich geht es den Grünen mit ihrer Initiative auch darum, sich selber in der Diskussion um den Atomausstieg wieder stärker ins Rampenlicht zu bringen. Ob diese Rechnung auch längerfristig aufgeht, bleibt vorerst offen.
Das war Info 3 News und Hintergründe in einer Viertelstunde. Online gibst du es unter drs.ch. Im Studio heute Daniel Hubacher.